Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und eins kann ich sagen, das Bild, das Alexander Klar mir heute mitgebracht hat, ich sehe es, ich muss mal gucken, was ist das für ein Land? Frankreich.
Es ist Frankreich. Der Süden Frankreichs.
Das hast du allerdings vor einer Woche. Das Gute ist, dass du die Sache immer wieder vergisst. Der Süden Frankreichs. Ah, tatsächlich.
Was? Ich dachte, du siehst sowas. Was? Da hinten ist doch der Mont Ventoux. Sieht doch jeder Mensch, der Cézanne mag. Nein, der hat den Mont Ventoux gar nicht gemalt.
Da geht schon los. Also was sehen wir? Wir sehen einen See. Einen See, der in einem, das ist so schwer. Also,
Es ist kein See, muss ich dich gleich warnen.
Es ist das Meer.
Auch nicht. Wenn du in einem das See das tust, was sie da tun, ist der See bald nicht mehr benutzbar. Aber erzähl mal weiter.
Wenn du in einem See das tust, was, also, hollala.
Ich sehe was du nicht siehst.
Ich sehe was du, also, stellen wir uns mal vor, einen kleinen Deich rund an, so wie man sie von der Ostsee kennt, nicht besonders hoch. Also, und da stellt man sich vor, dass dieser Deich einmal so rundherum um ein Loch geht, ja? Also da ist irgendwie eine Art Loch und in diesem Loch ist Wasser. Es ist also eine Wasserstelle. Das kann man doch, glaube ich, sagen.
Ja.
Und in dieser Wasserstelle sind verschiedene Menschen, jetzt hast du ja ein bisschen was vorweggenommen, die da offensichtlich, verschiedene Menschen, ist gut gesagt, es sind ausschließlich Frauen und Kinder. Mhm. Und diese Menschen, jetzt sehe ich das da, eine davon sieht man, die hat irgendwas Blaues in dieses Wasser geschmissen, ein blaues Tuch. Das heißt, die waschen da Dinge. Links liegt ja auch so ganz links liegt so ein großer Stapel. Das ist Wäsche. Das ist sozusagen, das ist die alte Waschmaschine. Es Waschmaschinen noch nicht gab. Also die kommen da zum Wäsche waschen. Und
deswegen
links,
ich darauf beharre, dass es sich um ein fließendes Gewässer handelt. Das brauchst du bei der Waschmaschine.
Genau, also ein Fließ, also es ist eine Art Fluss oder es geht irgendwie, es ist nur das Ende eines Flusses zum Beispiel.
Ja.
Oder was zum Beispiel.
Oder wir sehen vielleicht verdeckt rechts einen Hügel, einen Durchfluss. Das wissen wir ja auch nicht, wie die Konstruktion ist.
Das wissen wir auch nicht so. Also das ist diese Stelle und interessanterweise sind die, also 7, 8 Personen, die da Wäsche waschen, an ein und derselben Stelle, nicht um das ganze Areal verteilt. Guck mal, ich war in Gedanken einfach wieder so, ach, da so ein bisschen Sommerfrische oder so. Nee, ist nicht, das ist harte Arbeit. Und dann guckt man so wieder in die Weite. Man kann sagen, gut 2/3 des Bildes sind eigentlich strahlend blauer, wunderschöner Himmel, an dem ein paar Möwen, würde ich sagen, so abziehen oder Vögel. Links in der Ecke sieht man einen dicht bewachsenen Baum, dahinter offensichtlich ein Haus und eine, weiß ich auch nicht, da noch so 1-2 andere Leute hinten, einer, der entweder Spaziergänger ist oder jetzt gerade zur Richtung Wasserstelle kommt, dafür hat er ein bisschen wenig Wäsche dabei, ja. Und insgesamt ist natürlich so, dass man, das ist so ein richtig schöner Sommertag. So aus dem Jahre irgendwann, weiß ich nicht. Also wann ist die Waschmaschine? Weißt du jetzt aus dem Kopf, wann die Waschmaschine erfunden wurde?
Ich hätte gesagt, in den 20er Jahren vielleicht.
Also 1920 rum, so meinst du?
Ja.
Also ist es auf jeden Fall davor?
Das ist auf jeden Fall also davor, natürlich man hier auch von Leuten sprechen könnte, die sich keine Waschmaschine leisten können.
Ja.
Vielleicht hat in den 20er Jahren an dieser Stelle, in diesem Fluss vielleicht auch noch der eine oder die andere ihre Wäsche oder die eine und die andere.
Aber warum malt man in Südfrankreich Leute, die ihre Wäsche in einem Fluss waschen? Aber gut, erstmal sagst du mir, wer es ist, was es ist und warum du es mitgebracht hast.
Um die Frage zu beantworten, die du als letztes gestellt hast. Also,
welche habe ich den gestellt als letztes?
Na, jetzt warum gerade wurde, warum malt man sowas? Ja. Der Künstler ist ein Proto-Impressionist, Paul Guigou. Geboren, glaube ich, in den 30er Jahren. 1834 und gestorben 1871, also sehr alt ist er nicht geworden. Ich komme auf 37 Jahre alt wurde er. Er stammt aus dem Süden Frankreichs. Er war, ich glaube, Autodidakt. Und das Bild heißt Das Tal der Durance, ist von 1869. Die Durance, für alle, die sich gerne in der Gegend von Avignon, zwischen Avignon und der Côte d'Azur bewegen, stößt man irgendwann auf die Durance. Die Durance fließt in die Rhone.
Mhm.
Die fließt in die Rhone. Genau, die Saône fließt in die Rhone und die Rhone fließt dann in Richtung Meer und dazwischen kommt noch irgendwie die Durance rein. Genau, und wir blicken so ein bisschen auf Alpenausläufer. Ich habe gerade irgendwie gesagt, das könnte der Mont Ventoux sein. Das muss aber auch nicht sein. Der Mont Ventoux ist ein Berg, den man auch von Avignon aus sieht. Und der ist berühmt geworden, weil der Petrarca ihn bestiegen hat. Darum geht es aber in dem Bild gar nicht. Das Bild ist ein sehr gestrecktes, wie nennt man sowas schön, oblonges Querformat, in dem sehr viel Himmel stattfindet. Und genau, und unten siehst du die Gemeinschaft von dörflichen Bewohnern, die dort ihre Wäsche waschen, was der Ort war. Also man sieht das ja in Frankreich noch ganz viel, so Waschhäuser am Rande von Dörfern, die sind überdacht.
Das gibt's in Frankreich noch?
Ja, ja, ganz viel. Ich bin ja viel in Frankreich geradelt und dann findest du in der gesamten Mitte Frankreichs, haben die eigentlich alle überlebt. Das sind natürlich heute keine Waschhäuser mehr, aber das ist ein Bassin, das wird gespeist von dem Fluss. Das haben die hier offensichtlich im Süden so nicht, sondern die gehen einfach dann an die Wasserstelle. Vielleicht ist das so, dass der Fluss so steinig ist und dass das nicht so schlammig ist und dann kann man das ganz gut machen. Warum malt er das? Ganz genau kann ich es nicht beantworten, aber ich kann sagen, er befindet sich am Anfang einer Traditionslinie der Impressionisten, die alle total fasziniert waren vom südlichen Licht. Das hatten wir letzte Woche, hatten wir auch Friedrich Nerli war auch fasziniert vom italienischen Licht, aber das war ja ganz anders, ganz dunstig. Und hier haben wir einen klaren, blauen, südlichen Himmel. Also Cézanne ist, Van Gogh, Gauguin sind alle in den Süden gezogen, des Lichtes wegen. Und Guigou kam von dort und wusste, was er hat. Der hat dann in Paris eine Weile gelebt, aber der hat das immer wieder aufgesucht und hat diese Gegenden gemalt, hat möglicherweise, glaube ich, auch, die haben sich ja alle gegenseitig in Ausstellungen gesehen und besucht. Das heißt, kann gut sein, dass der am Anfang dieser Faszination des südlichen Lichts war. Und warum hat er das gemalt? Das finde ich jetzt, es ist dies in der Tradition von Landschaftsmalerei, die immer einen Menschen nach vorne getan hat, hatten wir ganz oft gehabt, die Repoussoir-Figur, wo pittoresk angeordnete Menschen was getan haben. Hier aber sind wir im Zeitalter des Realismus. Parallel dazu von uns ist Courbet am Tun und der sich als Oberrealist geriert hat. Der hat nur realistisch, was heißen will, gesellschaftlich realistische Dinge gemalt. Und er tut es in einer etwas weichgezeichneten Form, denn auf der einen Seite sind es hier Leute, die tatsächlich hart arbeiten, die waschen und diese Leute sind lauter Frauen im Übrigen natürlich, richtig gesehen mit ihren Kindern, da ist kein einziger Mann dabei. Im Mittelgrund kommt noch eine Frau mit ihrem Kind und das Kind hilft beim Schleppen des Waschkorbes, die da so runtergeht. So und das Bild ist jetzt keine soziale Anklage, aber es ist auch nicht so, dass er jetzt irgendwie das idealisiert. Warum weise ich darauf hin? Zum Beispiel die Nazarener, die haben so Szenen am Brunnen idealisiert. Das waren die Momente, wo man sich kennengelernt hat, welche Bibelsgeschichte ist das, wo sich zwei... Also das ist anders, aber es ist natürlich die Gemeinschaft der Menschen, die da leben und die dort sich zum gemeinschaftlichen Waschen treffen. Und das macht er mit ungemindertem Realismus. Und wo wir das letzte Mal eine Mischung aus Stillleben und Landschaftsmalerei haben wir hier eine Mischung aus Genreleben und Genrebild und Landschaftsbild. Und warum habe ich es ausgewählt? Weil ich an diesem Bild so oft vorbeikomme. Das hängt bei uns im 19. Jahrhundert in einem der Gänge. Und das ist das hellste Bild in dem ganzen Raum.
Das ist ein irre helles Bild. Und hier stellt sich jetzt für mich wieder die Frage, die ich auch vor einer Woche gestellt habe. Da hatten wir ja ein Bild, wir erinnern uns, das in der Weite eine ähnliche Landschaft zeigte, ne? Also ähnlich, nicht ganz, bei Weitem nicht so hell. Und ich finde auch dieses helle, dieser unglaublich blaue, hellblaue Himmel, das ist das, was wirklich das so bedeutend macht. Und vor einer Woche habe ich kritisiert, warum keine Menschen auf dem Bild sind. Du erinnerst dich?
Ja.
Und jetzt frage ich mich, warum sind da jetzt Menschen drauf? Also das Bild könnte ich jetzt auch gern ohne Menschen haben. Es hätte diese unglaublich beruhigende Wirkung und würde so sofort bei mir Fernweh auslösen. Dadurch, dass die Menschen da drauf sind, die da etwas machen, was mich nicht an Urlaub erinnert, sondern an Urlaub denken lässt, sondern eben an Arbeit, finde ich, hier bräuchte es die Menschen nicht. Und das zeigt wieder, es ist vielleicht auch nur auch stimmungsabhängig, wenn man so ein Bild sieht.
Aber das ist ja eine sehr ruhige Szenerie. Hier ist kein hektisches, ist auch nicht narrativ. Diese Menschen sind so summarisch gemalt, dass man nicht anfängt irgendwelche, das ist keine Illustration von irgendeiner Geschichte am Ufer, sondern die sind da so reingepasst. Auch das ist der Beginn einer Traditionslinie. Die Impressionisten haben sich ja, wenn sie die Landschaft gemalt haben, eher ungern des menschlichen Körpers bedient. Also in der Regel, keine Ahnung, so ein Sisley, ja, na, der malt dann schon mal irgendwo so ein kleines Mannequin und ein Boot und irgendwas. Aber er beginnt das jetzt gerade. Die sind so in die Landschaft reingepasst. Also mich stören sie gar nicht. Im Gegenteil, das ist halt so, wenn ich jetzt da hinkomme, kann ich ja überlegen, ob ich Lust habe, kann ich irgendwie eine doofe Frage stellen und schon sind wir im Gespräch. Oder grüßt man freundlich und geht schweigend da. Das ist ja eine Furt wahrscheinlich. Also wenn wir annehmen, dass der Fluss von rechts kommt, nach links fließt und das ist jetzt nur so und keine Flussbucht, aber es gibt ja keine Flussbucht. Oder? Das gibt's nicht. Also er muss von rechts kommen oder von links und nach rechts gehen. Also du musst da jedenfalls auf die andere Seite, da ist auch ein Weg, der runterführt. Also diese Menschen sind gar nicht so menschlich, dass es einen stört. Die sind Bestandteil dieser Landschaft, die gehören dahin.
Und sie sind halt so. Das heißt, es ist ja etwas, nicht etwas, was er sozusagen in seinem Kopf, sondern das hat er so gesehen. Ne? Darauf das hat kommt er so gesehen. Darauf kommt es an.
Und jetzt muss man einfach mal kurz die Zeit betrachten. Aus 1969, wir sind im Turbo- Industrialisierungsboom gelandet. Es ist die Hochzeit des Kapitalismus, die Hochzeit der wirtschaftlichen Unternehmungen, die Industrialisierung. All das spielt hier keine Rolle. Dieses Bild ist geradezu utopisch-paradiesisch. Es wirkt, als könnte es auch vor 300 Jahre früher stattgefunden haben.
Es könnte auch heute, wenn man mal von diesen Waschzähnen ablangt, sieht es da wahrscheinlich heute nicht anders aus, ne?
Ja, ich glaube, die Hüte, die sie aufhaben, sind wahrscheinlich zeitlich recht gut fassbar. Und so ein Strohhut hat es halt in der Antike nicht gegeben, aber heute könnte es ihn womöglich geben. Und die ihre Tätigkeiten sind realistisch. Das heißt, es wirkt schon so, wie als hätte er es fotografiert. Das ist jetzt nicht studiert und nicht einzeln. Und auch die Anordnung, also da hast du in der Mitte die Frau, also dass da Kinder übrigens mithelfen müssen, ist ja auch eine interessante Erkenntnis. In der Mitte, glaube ich, wird ausgewogen. Also
mithelfen ist halt die Frage, oder ob es so ist, jetzt Klischee, aber das war damals so. Die Männer sind Landwirte oder sind auf dem Hof unterwegs und du musst, wenn du dann als Frau die Wäsche wäscht, musst du dann die Kinder mitnehmen. Jetzt frage ich mich übrigens, weil ihr das hier immer so viel Wert drauf legt und weil das ja auch in der Kunst, in der bildenden Kunst viel beschrieben wird. Das ist doch auch wieder so ein Bild. Muss man da nicht auch wieder unterschreiben? Eigentlich, naja, dieses Bild transportiert irgendwelche Klischees, Geschlechterklischees und so.
Muss man?
Nee, das war eine Frage. Ihr macht das, wenn nackte Frauen wo da zu sehen sind?
Nein.
Teilweise?
Nein.
Doch habt ihr hier bei unserem großen...
Ach so, bei Mackert.
Ja, bei Mackert.
Aber da stehen Fragen. Die Leute, da geht es um die Frage, ist dieses Bild sexistisch? Oder nicht?
Ja.
Und dann bricht sich's natürlich bei der Frage, ja, der Begriff Sexismus, der ist ja ein Begriff des 20. Jahrhunderts. Und dann wird sofort von Historiefreunden gesagt, den Begriff gab's damals gar nicht, braucht ihr gar nicht mit agieren. Und wir
interessantes Argument. Oder?
Ja, hast du nie gehört.
Stimmt.
Wenn uns vorgeworfen, das sei unhistorisch, gibt es zwei Stränge der Argumentation. Das eine ist, den Begriff gab nicht, ihr seid irre. Der zweite ist, das wurde damals nicht so wahrgenommen. Wir können beide widerlegen, wir können widerlegen, dass es damals nicht so wahrgenommen wurde. Direkt beim Mackert findet sich eine Broschüre, wo man die gesammelten Pressemitteilungen, da gibt es Karikaturen und alles. Und es wurde sehr wohl wahrgenommen, dass es eine etwas sonderbare Situation ist, dass man ein so riesiges Bild malt und das Auffälligste sind fünf im Vordergrund springende nackte Frauen. Also das wurde wahrgenommen. Also aber da steht jetzt ja keine Triggerwarnung, Achtung nackt, sondern da steht nur einfach, das ist ja der Ausweis der Tatsache, dass wir uns bewusst sind, dass die, nein, nicht, dass wir uns bewusst sind. Es gibt zum Beispiel einen ganz großen Vorwurf, den ich oft lese, der aus der anderen Ecke kommt, die sagen, Infantilisierung deines Publikums, die sind doch nicht doof, die sehen das. Das ist richtig, man sieht das. Die nächste Frage ist aber, wir wollen ja irgendwie auch deutlich machen, dass es vielleicht kein Rollenmodell ist für junge Mädchen, dass das Nackte vor einer Kavalkade herumlaufen in irgendeiner Form einem weiterhilft. Jetzt könnte man sagen, junge Mädchen sind nicht so doof, die wissen das schon selber. Mhm. Es ist aber natürlich dann im nächsten Layer, muss man sagen, sich auf seinen Körper zu reduzieren, wenn der Körper von der Umwelt als ansehnlich wahrgenommen wird, ist eine relativ einfache Möglichkeit, die junge Mädchen ganz gerne nutzen. Und ihre Mütter haben manchmal bedeutende Schwierigkeiten, wahrscheinlich ihren Töchtern klarzumachen, dass sie möglichst sich nicht darauf verlassen sollten, dass das die hauptsächliche Art, auf sich aufmerksam zu machen ist. Und da bringen wir es an. Hier haben wir ja einfach eine Szenerie. Übrigens, hier haben wir nicht mal einen Text dazu, weil wir denken, dass das auch wieder ein Bild ist, das hatten wir auch das letzte Mal, dass jeder Mensch lesen kann, ob männlich, ob weiblich, ob deutsch oder vom Mond. Das ist, da versteht man, was man vor sich hat. Vielleicht ist das sogar noch ein viel internationaleres Bild, weil die Sache mit dem Waschen am Fluss ist ja universell. Mhm. Und in Europa dank der Waschmaschine nicht mehr im Schwange. Aber das kann man noch lesen. Ich weiß nicht, es gibt noch Gegenden der Welt und wir denken immer, ach Gott, die Armen, die müssen den Fluss waschen und vergessen dann, das ist über 1500, 2000 Jahre bei uns ganz natürlich gewesen.
Wir müssen nochmal sprechen über etwas, was auf den ersten Blick einem bei diesem Bild ja auffällt und wo du sagst, du hast es auch deswegen mitgebracht, das ist dieser Himmel. Und die Frage, wie schwer es eigentlich ist, einen Himmel zu malen. Hm. Und ich als jemand, der ja auf solche Himmel wunderbar finde, muss sagen, ich stelle es mir fast schwerer vor, als da unten dieses Meer zu malen und diesen leicht angehobenen Hügel. Es sieht so einfach aus, aber der Himmel mit diesen Nuancen, wenn man so sieht, diese ganz kleinen Wölkchen, dann dieses tiefe, dieses Hellblau, was aber auch ja changiert. Das ist ja das Tolle an diesem Bild, dass man denkt, es ist so, wie der Himmel ist, wie ich ihn sehen kann. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt einen Himmel malen würde, würde ich sagen, du würdest immer sagen, ja, Lars, das ist kein Himmel, das ist ein Bild von einem Himmel. Das ist auch ein Bild von einem Himmel. Ah, es ist so dermaßen naturgetreu. Wenn du guckst, wie es nach rechts rüber geht, also wie es nach rechts oben, genauso wie gerade ist so eine ganz, ganz dünne Wolkendecke vorbeigezogen und so. Deshalb die Frage, oder ist das jetzt für mich, ist das jetzt nur, ach, der Laie wieder, Himmel malen, das mache ich dir mit links?
Nein, also malen ist ein Handwerk, was man lernen muss. Und das ist ein altes Handwerk mit ganz vielen Tricks. Ich weiß nicht, ob du mal aus Langeweile, das war früher immer im Fernsehen, Bob Ross, The Joy of Painting. Sagt dir das was?
Das sagt mir was, aber ich kann mich nicht, ich zitiere Olaf Scholz, ich kann mich nicht erinnern.
Ja, du kannst dich nicht erinnern. Bob Ross ist, ich glaube, ein kanadischer Künstler, cum Vermittler, ist mittlerweile gestorben. Das findest du auf YouTube unter allen Umständen. Mhm. The Joy of Painting. Der schönste Satz von ihm, Happy Little Bushes. Und der zeigt dir, was du für Tricks anwenden musst. Dann siehst du, dass es alles Tricks sind. Das heißt, um einen Busch zu malen, machst du bestimmte Dinge. Du machst erstmal den Umriss des Busches und dann machst du mit dem Pinsel so drei Drehungen. Mhm. Und also du tust den Pinsel in eine andere Farbe, machst drei Drehungen. Guck mal, auf einmal sieht das aus. Das ist alles Augentäuscherei hier. Einen Himmel zu malen, also ich bin kein Maler, jetzt müsste meine Frau hinzutreten, die als Restauratorin dir sehr genau erklären kann, wie das funktioniert. Ich rate jetzt mal und alle Maler mögen sich vor Lachen wegwerfen. Du musst wahrscheinlich hell grundieren. Du solltest dann beim Blau das so ein bisschen lasierend, das heißt also nicht zu dick, so dass halt eben die Unterschicht hervor scheinen kann. Und dann, so entsteht dann dieses leicht milchige. Ne? Du hast das Blau, das dann ein bisschen überdeckt ist. Dann kommst du wieder mit dem leicht milchigen drüber. Dann machst du, ein paar Wolken sind so ein bisschen herausgearbeitet. Da hat er dann tatsächlich ins Bleiweiß, nein, damals noch nicht, hineingetunkt und hat jetzt eine Bewegung gemacht. Ich vermute mal, Paul Guigou würde dir sagen, das Allerschwerste, das sind die Schwalben oder Möwen da oben. Denn dann ist der Himmel gemacht und jetzt musst du einen wirklich überzeugenden Doppelschlag machen, jupp, die beiden. Und wenn du dich vertust, musst du den ganzen Scheißhimmel von vorne malen.
Also, stimmt. Also du kannst es wahrscheinlich auch übermalen, aber irgendwann wird es dann schwierig, ne?
Kannst noch ein Wölkchen drüber machen, aber also.
Aber ich finde auch so, auch die Möwen, weißt du, diese Formationen, die ja, das ist halt alles so, als hätte ich es gerade, als würde ich das hören. Und das finde ich alles. Es ist so, so dermaßen naturgetreu, das ist wirklich, das ist das, was mich dann fasziniert. Das gilt zum Beispiel für die, weiß ich nicht, diese Berge im Hintergrund, ja, alles gut, aber das so hinzukriegen. Ja,
aber die Farbwerte der Berge zum Beispiel, was ist das? Blau, stimmt. Grau, Blau und Grau. Die blauen Berge, da hast du ja festgestellt, das stimmt schon alles. Dann die Reflexion dieses Gebüschs, dieser Bäume links auf dem Wasser. Du musst aber immer noch schauen, dass das Auge mehrheitlich glaubt, dass es Wasser ist. Also musst du genügend Blau, damit du dann, das Blau ist ja die Spiegelung des Himmels im Wasser. Dann hast du die Steine. So ein Bild entsteht ja in einem gewissen Zeitraum und da ist Grundieren mit dabei, da ist Höhen mit dabei, das sind die letzten kleinen Fluffies, die man dann drauf gibt, die dann so den Glanz bringen. Da ist dann auch die Überlegung dabei, womit fange ich jetzt an, was muss zuerst sein, das sind alles Abschnitte. Also das Ganze wird ja nicht von unten nach oben gemalt, sondern tatsächlich in Abschnitte unterteilt. Also es ist eine stinktechnische Angelegenheit und der hat halt eben, jeder Künstler hat auch seine eigene Handschrift, also der Monet malt seine Landschaften ganz anders, er hier arbeitet tatsächlich noch so in einem altmeisterlichen Duktus, dass er einen ganz feinen Pinsel nimmt und dann seine Steine weiß macht, also so ocker macht und dann kommt noch eine kleine Weißhöhung oder Ockerhöhung drauf. Also das ist einfach Handwerk, was du lernst. Es ist nicht einfach so dahin malbar. Und wenn du anfängst, in Öl zu malen, wirst du auch ein bisschen fluchen am Anfang, bist du die, und das lernst du natürlich, du lernst dann von irgendjemandem schon malen, selbst wenn du Autodidakt bist wie er. Und dann weißt du, was du für Dinge tun musst, damit das und das erreicht werden kann. Und es ist halt keine Fotografie, sondern es ist auch tatsächlich noch ein gewählter Ort. Das heißt, der hat vielleicht Skizzen gemacht und gesagt, ah, von der Seite möchte ich es am liebsten und diese Geschichte möchte ich erzählen. Dieses Bild ist, wir lesen ja immer von links nach rechts. Das heißt, links ist mit dem Baum und den dahinterliegenden Häusern, ist ja auch sehr schön. Auch wieder ähnlich wie beim Wanderer, so ein Trick im Bild. Mhm. Der verdeckt die Häuser durch den Baum. Jetzt kennen wir das natürlich. Häuser können hinter Bäumen landen. Mhm. Also wir bauen uns mit dem Haus, hat er sich ja nicht viel Mühe machen müssen. Der hat das vielleicht im Gedanken mal kurz im Umriss hingelegt. Aber ansonsten hat er von dem Haus, siehst du ja nur die weiße Wand. Und Achtung, du siehst, die Sonne kommt von links, weil die Wand auf der linken Seite ist bestrahlt. Und die rechte, von der wir annehmen, dass sie dann nach hinten weitergeht, die ist dunkler. Also eine Tricks hat er sich von unserem Sehenlernen abgeguckt, wie wir schnell Bilder beurteilen.
Und sag mal, wo der Mittelpunkt dieses Bildes, das spielt bei so einem, oder spielt das bei einem so langgezogenen, bei einem so extremen Querformat keine Rolle, dass du sagst, du musst irgendwas haben, wo das Auge andocken kann, weil das kann es hier nicht. Es hat nicht dieses eine, also beim Wanderer ist es klar. Vergangene Woche war die Akazien im Blumentopf waren auch klar. Aber hier hast du nicht, du, das Bild, das Auge wandert so hin und her, es bleibt irgendwie nirgendwo hängen. Außer an der Gesamtkomposition sozusagen.
Jetzt, wo du sagst, fällt mir auch ein, wo die Ruhe herkommt. Es gibt keine Hierarchie in dem Bild.
Das ist gut, ja.
Also dein Auge irrt ein wenig. Naja, das Auge, du kannst, also eine der, was man lernt beim Bildbeschreiben ist, wo ist Vordergrund, wo ist Mittelgrund, wo ist Hintergrund. Also Vordergrund ist unter allen Umständen diese Menschengruppe hier. Mhm. Dann der Übergang ist nicht so richtig sauber erkennbar, aber ich würde sagen, Mittelgrund ist der Hang gegenüber auf der anderen Flussseite. Und dann Hintergrund sind die Berge und dann darüber der Himmel. Das ist vielleicht, kann man auch nochmal strukturell in zwei teilen. Aber dieses Bild ist keinem Kompositionsprinzip unterworfen, sondern es tut eben tatsächlich wie ein Schnappschuss. Mhm. Und dadurch entsteht diese Leichtigkeit auch, dieses Momentane, dieses, und dann stellt sich eben das Gefühl ein, dieses Bild sei gar nicht gemacht, sondern es ist mehr entstanden. Und das trägt vielleicht auch zu diesem sommerlichen, auch wenn wir da auf arbeitende Leute gucken, sind wir irgendwie, also wir sind gerade gut gestimmt, weil wir müssen nicht arbeiten. Und das Bild, wir betrachten diese Landschaft, wie sie es vor uns ist.
Ja, ich glaube, wir sind gut gestimmt, weil es einfach diese, weil man immer gut gestimmt ist, wenn der Himmel so dermaßen hellblau ist und man das Gefühl hat, es wird gar nicht dunkel. Das ist, glaube ich, ich habe mir immer gefragt, was ist eigentlich das Entscheidende am Sommer? Ich störe mich ja manchmal an der Hitze. Ich glaube, du magst ja die Hitze sehr, habe ich gelernt. Aber das Entscheidende ist, dass es irgendwie nicht so schnell, nicht nur nicht so schnell, sondern eigentlich nie dunkel wird. Und ich finde, je später es dunkel wird, umso besser. Umso besser ist die Laune.
Das ist aber natürlich eine nördliche Eigenschaft. Da im Südfrankreich gibt es ja nicht so die langen.
Aber das ist ja, wenn du in ein Hamburger Museum wie die Kunsthalle kommst, warum findest du dann so ein Bild toll? Weil es dir selbst ja im Winter den Eindruck vermittelt, einmal durchatmen.
Also was mich ja doch immer wieder unglaublich reizt, ist die Tatsache, dass wir haben ja Tageslicht, was ja irgendwie auch natürlich konservatorisch schwierig ist. Aber dieser Gang, in dem dieses Bild hängt, das sind ja 9 Kabinette, in denen von denen vom Glockengießerwall das Licht reinkommt. Mhm. Und nachmittags ist das einfach eine Wonne, da durchzugehen. Das Licht ist ganz mild auf alle Bilder. Du kannst die Bilder perfekt
sehen. Hast du schon gesagt, wie groß das Bild ist?
Gar nicht so groß. Das ist so 49 Zentimeter hoch und irgendwie so um die 80 Zentimeter breit. Also sehr, sehr, sehr breit.
Sehr breit. Sehr lang gestreckt. Aber das ist auch interessant, dass natürlich solche Bilder, die dann so breit sind und sozusagen mit diesen Dimensionen und mit diesem unglaublichen Himmel, dass die natürlich auch dann gigantisch wirken.
Ja, das wirkt wie Super CinemaScope. Obwohl das Thema selber gar nicht heroisch, gar nicht monumental ist. Sondern
weil es keine, das ist interessant, dass du gesagt hast, weil es keine Hierarchien hat. Nächste Woche geht es aber wieder um Hierarchien. Denn wir haben jetzt
Neid.
Ich will Neid. Ich bin neidisch, ich bin ein neidischer. Alle Menschen sind irgendwie neidisch. Du bist völlig unneidisch irgendwie, ne?
Oh Gott, bin ich? Ich bin jedenfalls nicht unglücklich neidisch. Also ich bin ungern unglücklich, das verhindert dann auch, ich habe auch keinen Grund neidisch zu sein.
Das finde ich gut. Wie verhinderst du, dass du wirst ungern unglücklich? Und dann, das heißt, du versuchst auch die Dinge, dass du selber unglücklich wirst, zu verhindern.
Ja, ne, man muss sich das natürlich tatsächlich, ist ja nicht ganz einfach in so einem, keine Ahnung, bürokratischen Gemengelage, in der man sich öfter mal befindet, dann gibt es schon Anlass. Naja, man, Punkt 1 hilft, sich nicht wichtig zu nehmen und auch das, was man tut, nicht wichtig zu nehmen oder jedenfalls nicht so wichtig, dass es einen überlagert. Also ich versuche, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich versuche auch mit im Reine zu sein mit meinem Umfeld. Das hilft schon beim Glücklichsein. Also, und ich sage sehr prononciert auch im Familien- wie im Kollegenkreis, also ich umgebe mich am liebsten mit glücklichen Menschen. Also seht zu, dass ihr glücklich seid. Ich versuche beizutragen, was ich kann.
Und das ist uns hoffentlich auch heute wieder gelungen mit diesem Podcast, dass dann draußen Menschen sind, die glücklich sind und nächste Woche hoffentlich noch glücklicher werden.
Dann geht's aber um Neid.
Bis dahin. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.